Meine Maßnahmen, die wir nicht angekränket werden durch irgendwelche juristischen Bedenken. Hier habe ich keine Gerechtigkeit zu üben. Hier habe ich nur zu vernichten und auszurotten. Weiter nicht!
Das ist Hermann Göring, Hitlers Innenminister am 3. März 1933, der hier wenige Wochen nach der Machtergreifung die Gründung der Gestapo ankündigt und wie er angebliche Staatsfeinde bekämpfen will, nämlich ohne juristische Bedenken. Wäre das heute wieder möglich? Könnten Verfassungsfeinde an die Macht kommen, sich über geltendes Recht hinwegsetzen und die Demokratie einfach abschaffen? Diese hypothetische Frage wollen wir in der heutigen Sendung mal stellen. Und zwar nicht, um Panik zu schüren, sondern weil die Bundesregierung gerade genau darüber nachdenkt. Justizminister Marco Buschmann verhandelt in diesen Wochen mit der Union darüber, wie man das Bundesverfassungsgericht vor dem Zugriff der AfD schützen kann. Und überall im Land diskutieren Juristen, mit welchen Mitteln man den Rechtsstaat absichern kann. Wir werden Buschmann gleich selbst dazu hören und all diese Fragen dann vertiefen mit dem Verfassungsrechtler Friedhelm Hufen. Zuerst werfen wir aber einen Blick nach Halle, wo der thüringische Spitzenkandidat der AfD, Björn Höcke, gerade vor Gericht steht. Und auch da ist die Frage, kann die Justiz die AfD stoppen oder profitiert Höcke am Ende nur davon? Viel zu besprechen also im FAZ-Podcast für Deutschland, heute am Freitag, den 19. April. Ich bin Livia Gerster und sage schön, dass Sie dabei sind. Ja, wir schauen jetzt zuerst nach Thüringen, wo mir unser Korrespondent Markus Wehner zugeschaltet ist. Sie kennen ihn ja als langjährigen Hauptstadtkorrespondenten, aber ab jetzt, wo es also richtig zur Sache geht in Thüringen, berichtet er für uns aus Ostdeutschland. Hallo, Herr Wehner.
Hallo, Frau Gerster.
Ja, Björn Höcke, der thüringische Spitzenkandidat und radikale Flügelmann der AfD, steht jetzt vor Gericht. Sie waren gestern in Halle, wo der Prozess gegen ihn begonnen hat. Kann man sich das vorstellen? Wie war denn da die Gemengelage vor Ort?
Naja, es gab natürlich ein großes Interesse, vor allen Dingen der Medien. Aber es gab natürlich auch Gegendemonstranten, so ich würde sagen etwa 250, die sich vor dem Gerichtsgebäude versammelt hatten und gegen Höcke demonstriert haben und für ein AfD-Verbot. Die sozusagen die mediale Aufmerksamkeit, die war schon sehr hoch.
Verhandelt wird über folgenden Satz, den Höcke im Jahr 2021 bei einer Parteiveranstaltung gesagt hat.
In Brust und Überzeugung sage ich ja, alles für unsere Heimat, alles für Sachsen-Anhalt, alles für Deutschland.
Im Vergleich zu vielen anderen Sätzen, die Höcke ja schon rausgehauen hat, wirkt das für den Laien ja vergleichsweise harmlos. Worum geht es denn da genau?
Es geht darum, dass er eine verbotene Parole einer nationalsozialistischen Organisation, nämlich der SA, verwendet hat. Das ist das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen, Paragraf 86a des Strafgesetzbuches.
Dann muss das Gericht ihm jetzt sozusagen nachweisen, oder es geht darum, ob sie ihm nachweisen können, dass er das auch bewusst darauf angespielt hat. Wie verlief denn der erste Prozesstag? Über den haben Sie ja schon in der FAZ geschrieben, dass es einigermaßen turbulent war. Was war denn da los?
Im Prozess war das so, dass erstmal seine Verteidiger, die irgendwie in den letzten Tagen dauernd gewechselt haben, dauernd kam wieder ein anderer dazu und einer schied aus. Also der Richter hat selbst von einem Verteidigerkarussell gesprochen. Herr Vosgerau, der auch bei diesem bekannten Treffen in Potsdam dabei war, der hat dann gesagt, dass also das Gericht gar nicht zuständig sei, also das Amtsgericht Merseburg sei zuständig, nicht das Landgericht Halle, und es sei verfassungswidrig, dass das überhaupt hier stattfinden würde. Und so hat man versucht, eigentlich über Stunden die Sache irgendwie in die Länge zu ziehen. Das hat dann auch dazu geführt, eben, dass Höcke gar nicht mehr zu Wort kam und nur am Ende des Tages die sehr kurze Anklageschrift verlesen wurde. Und die Verteidigung hat dann aber in Aussicht gestellt, dass er sich beim nächsten Verhandlungstag am Dienstag äußern will.
Mhm. Und was steht denn jetzt für ihn auf dem Spiel? Also wenn es schlecht für ihn läuft, was könnte ihm da drohen?
Es gibt für ihn ein gewisses Risiko, denn wenn er wirklich verurteilt wird, dann ist der Rahmen eben, bewegt sich zwischen einer Geldstrafe und einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren. Diese Höchststrafe ist natürlich höchst unwahrscheinlich, aber wenn er zu mindestens 6 Monaten verurteilt werden würde, dann könnte das Gericht ihm auch sein aktives und passives Wahlrecht entziehen. Das wäre natürlich für die AfD ein Riesenproblem, dass dann ihr Spitzenkandidat auf einmal nicht mehr zur Wahl antreten dürfte. Die AfD selbst schätzt das als höchst unwahrscheinlich ein.
Ja, die zeigt sich nicht sehr beeindruckt und Höcke will Ministerpräsident werden in Thüringen, also darum geht es ihm und dafür hat er sich jetzt ja auch extra einen neuen Wahlkreis gesucht. Vielleicht können Sie uns das noch zum Schluss erklären, was es damit auf sich hat.
Ja, also Höcke wohnt ja ganz im Westen Thüringens in Eichsfeld, in einem kleinen Dorf, Bornhagen, hat aber ganz deutlich verloren gegen den CDU-Kandidaten Thaddäus König. Und deswegen ist er jetzt gewechselt nach Ostthüringen, also Vogtland. Der Wahlkreis nennt sich Greiz 2 und da erhofft er nun mehr Erfolg zu haben. Hinzu kommt, sie also steht auf Platz 1 der Liste. Wenn die Liste aber aufgrund vieler gewonnener Direktmandate gar nicht zum Zug kommen würde, dann würde Höcke möglicherweise ohne Landtagsmandat dastehen. Das wäre natürlich schon eine gewisse Blamage, aber durchaus im Bereich des Möglichen.
Weil dann Platz 1 nicht mal Platz 1 ziehen würde. Also Sie beobachten den Wahlkampf weiter für uns und natürlich auch den Prozess. Wir werden uns also sicher noch öfter hören. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Wehner.
Sehr gerne.
Ja, ich war vor ein paar Tagen mit meiner Kollegin Friederike Haupt zusammen im Justizministerium, um Marco Buschmann zu interviewen. Und es ging darum, wie man den Rechtsstaat schützen kann für den Fall, dass die AfD in diesem Land an die Macht kommt oder jedenfalls mehr Macht bekommt. Und das ganze Interview können Sie am Wochenende in der FAS lesen, aber wir geben Ihnen schon mal vorab einen kleinen Einblick. Herr Minister, drei Fragen, drei Antworten. Würden Sie die AfD als Nazi-Partei bezeichnen?
Ich bin mit Vergleich mit dem Nationalsozialismus etwas vorsichtig, weil das einmalige Verbrechen waren, aber die AfD ist eine rechtspopulistische, in Teilen rechtsextremistische Partei. Und deshalb gibt es Gemeinsamkeiten mit dem völkischen Gedankengut der Nationalsozialisten.
Sie sind besorgt und verhandeln deswegen mit der Union darüber, wie man die Verfassung schützen kann vor dem Zugriff der AfD. Kann man die Demokratie vor ihren Wählern schützen?
Also erstmal, ich verhandle darüber, dass wir zeigen, dass das Experiment Bundesverfassungsgericht, das es vor 75 Jahren war, eine solche Institution gab es damals nicht so machtvoll, dass das ein gelungenes Experiment war und dass wir deshalb Dinge, die sich der historische Gesetzgeber früher nur getraut hat, ins einfache Gesetz zu schreiben, uns trauen sollten, in die Verfassung zu schreiben, um auch zu zeigen, wie erfolgreich das war. Also das ist sozusagen ein wichtiges Anliegen, dass wir damit dann auch Vorsorge betreiben vor Situationen, wie sie in Polen, in Ungarn eingetreten sind, wie sie in Israel diskutiert werden, ist damit natürlich auch verbunden. Aber diese Debatte führen wir nicht mit Angstschweiß auf der Stirn, sondern diese Debatte führen wir vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass das Bundesverfassungsgericht ein Verfassungsorgan ist, das sich bewährt hat und das deshalb auch in der Verfassung stärker abgebildet gehört.
Sie waren immer stolz auf Ihre vielen jungen Wähler. Jetzt wählen viele junge Leute AfD, auch wegen der erfolgreichen TikTok-Kampagne der AfD. Sehen wir Sie bald auch auf TikTok?
Also da, wo Menschen sind, müssen Demokraten auch hin. Mit der Plattform TikTok sind so ein paar Herausforderungen verbunden. Einmal was die Datensicherheit angeht, aber auch, dass man natürlich ein redaktionell gutes Konzept braucht. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, da, wo Menschen sind, sollten Demokraten auch sein.
Vielen Dank, Herr Buschmann. Ja, diese Fragen habe ich dem Minister im Anschluss an ein längeres Gespräch gestellt, das wir zusammen geführt haben, Friederike Haupt. Und du bist jetzt auch in der Leitung. Hallo nach Berlin.
Hallo, Livia.
Ja, vielleicht muss man als erstes mal erklären, nach der Nazi-Partei habe ich ja deshalb gefragt, weil Hendrik Wüst, der Ministerpräsident in NRW, das kürzlich mal so formuliert hat und es ja im Kern die Frage berührt, über die wir hier sprechen. Also haben wir es bei der AfD mit einer Partei zu tun, die unsere Verfassung beseitigen will, so wie letztlich damals die Nazis unter Hitler?
Ja, und da ist Marco Buschmann sicher nüchterner als Wüst, aber er sieht durchaus auch Handlungsbedarf. Und deswegen will er ein paar Regeln ins Grundgesetz aufnehmen, die dort im Moment noch nicht stehen. Die sollen sicherstellen, dass zum Beispiel die Arbeit des Bundesverfassungsgerichts nicht sabotiert oder blockiert werden kann.
Genau, also er hat ja gesagt, nicht mit Angstschweiß auf der Stirn will er das tun, aber eben doch die Lehren ziehen aus Polen und Ungarn, wo ja autoritäre Regierungen versucht haben, die Verfassungsgerichte zu schwächen. Und es wird noch verhandelt, aber uns hat er jetzt ja in dem Interview gesagt, er ist optimistisch, dass es da zu einem guten Ergebnis kommt, eben auch mit den Vertretern der Union. Aber wo er ja nicht so optimistisch wäre und wovor er ja auch ausdrücklich gewarnt hat, ist eben ein Parteiverbotsverfahren, worüber ja auch viele diskutieren.
Ja, genau. Und da habe ich ihn so verstanden, ich glaube du auch, dass er vor einem Propagandaerfolg warnt für die AfD. Also, dass er sagt, wenn so ein Verbotsverfahren scheitern würde, könnte sich das die AfD wie ein Orden an die Brust heften, ganz stolz und allen zeigen, seht her, wir sind sauber. Und genau das will Buschmann vermeiden. Mhm. Deswegen sagt er ja auch ganz klar, um sozusagen Befürchtungen entgegenzutreten, er nehme die AfD nicht so ernst. Die AfD hat alles andere als eine weiße Weste. Und deswegen geht es darum, die Demokratie sicherer zu machen, ihr aber keinen Bärendienst zu erweisen.
Genau, und ganz grundsätzlich sagt er auch, es gibt einfach kein rechtliches Patentrezept. Also man kann natürlich einer erstarkenden AfD Hürden setzen, so, und das ist ja das, was er vorhat. Aber wenn letztlich die Mehrheit der Deutschen eine AfD-Regierung wählen würde und dauerhaft solche Populisten an die Macht bringen würde, dann nützt das eben auch nicht viel. Also eine Demokratie ohne Demokraten funktioniert eben nicht, egal wie klug dann die Institutionen abgesichert sind.
Ja, genau. Und deswegen sagt Buschmann, das Wichtigste ist, die AfD inhaltlich zu stellen, sagen auch andere Politiker, also zu zeigen, man hat selbst die besseren Ideen, die nicht bloß gut klingen, sondern auch gut sind. Und dann auch die politische Brandmauer nicht einzureißen zur AfD. Buschmann unterscheidet da allerdings zwei Dinge. Also wenn die AfD den eigenen Regierungsanträgen zustimmt, kann man nichts machen. Aber Absprachen und Bündnisse will er ausschließen. Was fand ich ganz interessant ist, vor dem Hintergrund der Wahl von Thomas Kemmerich, der ja auch wie Buschmann in der FDP ist, in Thüringen.
Ja, genau. Also der Mann, der 2020 ja zum Ministerpräsidenten mal kurz gewählt wurde mit Stimmen der AfD, wo es dann zum Eklat kam und der dann zurückgetreten ist und ja auch nicht handlungsfähig war. Und jetzt tritt er aber trotzdem wieder an und die Bundes-FDP unterstützt das nicht. Also will ihm jetzt weder Geld in den Wahlkampf schicken, noch irgendwelche Stars, die mit ihm dort auftreten können.
Ja, und da wurde Buschmann im Interview ja etwas schmallippig. Bezeichnend war sein Satz auf die Frage, ob er Kemmerich Erfolg wünsche. Da sagte Buschmann, ich wünsche dem Bundesland Thüringen Mehrheiten seriöser Demokraten. Also etwas orakelt, aber klar ist, also seriöse Demokraten zeichnen sich dadurch aus, so hatte er es ja hergeleitet, dass sie auf eine bewusste Zusammenarbeit mit der AfD verzichten und anders als Kemmerich dann in dem Fall 2020 auch in Zukunft verzichten wollen.
Ja, also da ist Kemmerich auf sich allein gestellt. Es wird auf jeden Fall spannend, wie dieser Wahlkampf läuft für ihn und für die FDP. Das ganze Interview, wie gesagt, gibt es in der FAS zu lesen. Wir machen jetzt einfach mal hier einen Punkt und danke, Friederike.
Sehr gerne. Tschüss.
Man kann sagen, naja, so schlimm wird das schon nicht werden. So haben die Leute 1933 auch gedacht. Und dann wurde Hitler zum Reichskanzler erwähnt. 1. Februar, Auflösung des Reichstags. 3. Februar, Hitler sagt, er will rücksichtslos germanisieren und Lebensraum im Osten gewinnen. 4. Februar, Einschränkung der Presse- und Meinungsfreiheit. 22. Februar, SA und SS werden zur Hilfspolizei ernannt. 27. Februar, der Reichstag brennt. 5. März, wieder eine Wahl. Wieder keine absolute Mehrheit für die Nazis. 11. März, Goebbels Propagandaminister. 22. März, Errichtung des Konzentrationslagers Dachau. 23. März, Ermächtigungsgesetz, Ende der Demokratie in Deutschland. In 2 Monaten war alles zerstört. Und deshalb dürfen Antidemokraten in keine staatliche Funktion kommen. Sie werden sie nutzen, die Demokratie zu beseitigen. Und das werden wir nicht zulassen.
Ja, das war Armin Laschet, den Sie da gerade gehört haben auf einer Anti-AfD-Demo in Aachen vor 2 Monaten. Und dieser Videoschnipsel hat ja für viel Furore gesorgt, wurde zigfach geteilt, weil er da gewissermaßen die Sorge ausgesprochen hat, die viele umtreibt, nämlich wäre das, was da 1933 in Deutschland geschehen ist, wieder möglich. Und darüber will ich jetzt mit dem Staatsrechtler Friedhelm Hufen reden, der viele Jahre Mitglied des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz war und der in der FAZ kürzlich einen sehr aufschlussreichen Aufsatz geschrieben hat, in dem er die verschiedenen Szenarien für eine immer stärker werdende AfD einfach mal durchgespielt hat. Herr Professor Hufen, willkommen im FAZ-Podcast.
Guten Tag.
Ja, wir haben Armin Laschet gehört, der gezeigt hat, wie Hitler in nur 2 Monaten die Demokratie abgeschafft hat. Bevor wir jetzt gleich ins Detail gehen, erstmal grundsätzlich die Frage an Sie. Hielten Sie so etwas heute für möglich?
Also geschichtliche Warnungen und Warnzeichen sind ja immer wichtig, aber man darf auch nicht sehr große historische Unterschiede verkennen. Weimar war eine ganz andere Situation, hat natürlich in bedenklicher Weise zur Beendigung der Weimarer Demokratie geführt. Aber ich meine insgesamt, dass gerade deshalb die Väter und Mütter des Grundgesetzes so viele Sicherungen eingebaut haben, einschließlich des Prinzips der streitbaren Demokratie, Parteiverbot, Vereinsverbot und so weiter, dass wir uns wesentlich weniger Sorge machen müssen und auch Verfassungsfeinde so schnell nicht das Gleiche anrichten können, wie es 1933 geschah.
Ja, also Sie haben da durchaus Vertrauen in unsere Institutionen und schreiben das ja auch in dem FAZ-Artikel, für den Sie ja durchaus viel Widerspruch geerntet haben. Darauf kommen wir vielleicht gleich noch. Aber wir wollen jetzt erstmal etwas konkreter werden und eben diese Szenarien durchgehen oder zumindest mal ansprechen. Also wenn man jetzt sich mal vorstellt, dass die AfD in Thüringen nicht nur stärkste Kraft wird, wonach es ja derzeit durchaus aussieht, sondern eben es auch wirklich so kommen sollte, dass die Mehrheitsverhältnisse so sind, dass keine demokratische Mehrheit zustande kommt und jetzt, also wirklich rein spekulativ natürlich, die AfD an der Landesregierung beteiligt wäre und wir vielleicht einen Innenminister Höcke hätten oder sogar einen Ministerpräsidenten Höcke. Was würde da passieren? Wie weit könnte dessen Macht reichen?
Also ich möchte nicht wieder missverstanden werden. Das ist durchaus ein beängstigendes Szenario. Ein Ministerpräsident und auch ein einzelner Landesminister in einer Minderheitenregierung könnte durchaus viel Unheil anrichten. Die Ausgangsfrage war aber, kann das, was 1933 passiert ist, also auf die ganze Bundesrepublik bezogen, ein Wandel oder eine Revolution von einer normalen Demokratie in eine faschistische Diktatur, in eine rechtsextremistische Diktatur, könnte das passieren? Und da gäbe es eben doch sehr viele Hindernisse. Ein Innenminister Höcke könnte im Bereich der Flüchtlingspolitik viel machen. Er könnte leitende politische Beamte des Landes möglicherweise ersetzen, als Ministerpräsident noch mehr. Er könnte sehr stören im Bundesrat. Aber die Sicherungen sind doch insgesamt so, dass er selbst in Thüringen keine verfassungsfeindliche Diktatur errichten könnte. Denn auch ein von Höcke regiertes oder mitregiertes Land Thüringen wäre an die Verfassung gebunden. Und jeder einzelne Bürger könnte Verfassungsbeschwerde einlegen. Und wenn der ZDF oder ARD-Staatsvertrag gekündigt würde, dann möchte ich mal wissen, was passieren würde, wenn es plötzlich aus Erfurt keine jungen Ärzte mehr gäbe und so weiter. Also das ist alles sehr institutionell gesichert. Wobei ich betonen möchte, das Vertrauen in die Institution, das alleine reicht nicht. Es muss eben auch eine entsprechende Verankerung in der Bevölkerung, in der politischen Kultur eines Landes geben. Und das ist keinesfalls harmlos, wenn da eine Partei wie die AfD die stärkste Kraft wird.
Also durchaus gefährlich, aber noch lange nicht das Ende der Demokratie. Ich habe es erwähnt, 2 Juristinnen vom Thüringen-Projekt, die haben auf Sie, auf Ihren Artikel reagiert. Und haben die Gefahr doch durchaus größer eingeschätzt und schreiben, es ist ein Kurzschluss zu denken, dass alles Recht, das in der Verfassung steht, automatisch Wirklichkeit wird. Also sie warnen, Höcke könnte ja mit einem verfassungswidrigen Gesetz politische Tatsachen schaffen, bevor ein Gericht das dann kassiert. Und er könnte sogar Grundrechte verletzen, was dann ein Gericht zwar feststellen, aber nicht ungeschehen machen kann.
Also ganz ist es ja nicht. Auch ein verfassungswidriges Gesetz kann mit einer einstweiligen Anordnung gestoppt werden, bevor es in Kraft tritt und bevor Unheil angerichtet wird. Ich verstehe die beiden Kolleginnen aus Thüringen natürlich sehr gut, denn sie arbeiten in einem Bereich, der nun sehr gefährdet wäre. Jugendarbeit, Bildungsarbeit und so weiter. Und da könnte in der Tat sehr viel passieren. Aber das würde natürlich nicht heißen, dass der Rechtsstaat außer Kraft gesetzt wäre als solches. Und da kann man auch durchaus Vertrauen drin haben. Solange die Verfassungsgerichtsbarkeit funktioniert, wird es da auch keine vollendeten Tatsachen geben.
Ich hänge natürlich auch die Artikel gleich alle an unseren Podcast. Dann können Sie das auch in Ruhe nochmal nachlesen. Wenn wir jetzt mal auf Bundesebene schauen, da wird ja dann ein Jahr später gewählt, im Herbst 25. Was wäre denn da, wenn die AfD nun mehr als ein Drittel der Mitglieder im Bundestag plötzlich stellen würde?
Ja, dann hätten sie mehr Möglichkeiten. Sie könnten zum Beispiel Verfassungsänderungen dann verhindern. Man könnte also dann nicht mehr zusätzliche Sicherheiten ins Grundgesetz einbauen, denn dazu brauchen wir eine Zweidrittelmehrheit. Sie könnten über den Bundesrat erheblichen Einfluss gewinnen. Auch da sind ja teilweise Zweidrittelmehrheiten drin oder Zustimmungsgesetze erforderlich, wo dann die Zustimmung möglicherweise nicht mehr reichen würde, wenn mehrere Bundesländer in diese Richtung gingen. Sie könnten vor allen Dingen, die ganz besonders wichtig, nach derzeitigem Recht die Wahl von Bundesverfassungsrichtern blockieren oder verhindern oder nur zu ihren Bedingungen zulassen. Das sind alles Dinge, über die man nachdenken muss. Aber auch da wäre es so, dass ja die Bundesregierung an die Verfassung gebunden wäre, dass das Bundesverfassungsgericht gegen verfassungswidrige Maßnahmen vorgehen könnte. Der Bundespräsident hätte ein etwas eingeschränktes, aber doch auch eine große Kompetenz zur Überprüfung der Verfassungsmäßigkeit von Maßnahmen. Und eine Minderheitenregierung wäre nun in einer sehr schwachen Position. Selbst ein mit Minderheit im dritten Wahlgang gewählter Ministerpräsident oder Bundeskanzler, Höcke, Gott bewahre, wäre dann auch an die Mehrheit im Parlament gebunden. Er könnte nicht einfach durch Dekret oder durch Rechtsverordnung regieren. Rechtsverordnungen hätten nur Gültigkeit, wenn sie inhaltlich durch ein Gesetz gebunden sind. Dazu braucht man wieder die Mehrheit im Parlament. Also so einfach ist das alles nicht. Aber nochmals betont, es wäre eine verhängnisvolle Entwicklung, aber die wäre nicht vergleichbar mit 1933.
Also auch da gäbe es noch Hürden. Und um jetzt aber auch nochmal das Worst-Case-Szenario zu schildern, also wirklich eine verfassungsändernde Zweidrittelmehrheit einer verfassungsfeindlichen Partei, sowohl im Bundestag als auch im Bundesrat. Wäre das dann das Ende des liberalen Rechtsstaats?
Das wäre zumindest der Worst Case. Und damit es nicht das Ende des liberalen Rechtsstaats wird, also da gibt es ja auch noch Zwischenstufen, wie Ungarn zeigt oder wie Polen unter PiS-Regierung gezeigt hat oder wie, Gott bewahre, eine amerikanische Regierung unter Trump. Es wäre sicherlich ein verhängnisvolles Szenario, aber selbst an diesen Fall haben die Väter und Mütter des Grundgesetzes gedacht, indem sie selbst die Zweidrittelmehrheit an bestimmte Grundprinzipien der Verfassung, Demokratie, Rechtsstaat, Menschenwürde, Sozialstaat gebunden haben. Und Änderungen, die diesen Bereich selbst mit Zweidrittelmehrheit betreffen, wären verfassungswidrig. Und das Bundesverfassungsgericht hat durchaus in der Vergangenheit schon Fälle kontrolliert auf die Verfassungsmäßigkeit von Verfassungsänderungen, so paradox das klingt. Im Übrigen, Sie brauchen ja dann nicht nur die Zweidrittelmehrheit im Bundestag, sondern müssten für jede Verfassungsänderung auch eine Zweidrittelmehrheit im Bundesrat haben. Und die wäre nicht so leicht herzustellen. Also auch da gäbe es Sicherungen. Aber ich möchte auch hier wieder betonen, wenn wir wirklich einen Fall kriegen, dass zwei Drittel der Bevölkerung eine verfassungswidrige Partei wählen würden, dann würde möglicherweise auch der Grundsatz der streitbaren Demokratie und das institutionelle Gebäude der Verfassung nicht mehr helfen.
Ja, also auf Dauer funktioniert oder nützt das alles nichts, wenn es keine demokratischen Mehrheiten mehr gibt. Aber da wird ja eben doch klar die wichtige Stellung des Bundesverfassungsgerichts. Und das ist ja auch nicht gegen alles Übel gefeit. Also es gibt ja zwei Achillesfersen, wie Sie schreiben. Können Sie das nochmal erklären? Welche sind das?
Ja, einmal, das Bundesverfassungsgericht hat ein enorm hohes Ansehen in der Bevölkerung. Das ist sehr positiv. Das Bundesverfassungsgericht kann in der Wahl nicht durch Radikale besetzt werden. Also da kann eine verfassungswidrige Partei nicht ohne weiteres ihre Kandidaten durchbringen. Sie brauchen eine Zweidrittelmehrheit, wie gesagt, um einen Richter oder eine Richterin zu wählen. Insofern ist das Bundesverfassungsgericht recht gut gesichert. Aber es hat zwei Achillesfersen, wie gesagt. Es hat keinen Gerichtsvollzieher. Seine Entscheidungen müssen durch Exekutive und Legislative umgesetzt werden. Das ist sehr schwierig, das durchzusetzen, wenn eine Landesregierung oder gar die Bundesregierung einfach nicht mitzieht. Und die Regeln über die Wahl, die Amtsdauer und die Zusammensetzung des Gerichtes sind nur einfach gesetzlich geregelt, bis jetzt im Gesetz über das Bundesverfassungsgericht. Und da würde eine einfache Mehrheit bereits im Bundestag ohne Zustimmung des Bundesrates reichen, um ganz grundlegende Regeln zu ändern, beispielsweise einen dritten Senat einzurichten, der dann rechtskonform wäre, oder auch die Regeln über die Richterwahl zu ändern oder Richter auf Lebenszeit einzusetzen oder die Abwahl von Richtern zu ermöglichen. Das alles bedarf dringend einer Absicherung und da ist wirklich eine Achillesferse nach derzeitigem Recht.
Und da sind wir dann wieder bei dem Projekt, das der Bundesjustizminister gerade vorantreibt und über das wir schon zu Beginn gesprochen haben, nämlich das Bundesverfassungsgericht sicherer zu machen, indem man diese Regeln, die Sie gerade angesprochen haben, eben im Grundgesetz verankert. Und ob das nötig ist, dazu hören wir jetzt noch mal ganz kurz die Vizepräsidentin des Bundesverfassungsgerichts, Doris König.
Nein, aktuell ist die Unabhängigkeit des Bundesverfassungsgerichts nicht gefährdet, aber ich halte es durchaus für begrüßenswert, dass man sich in der Politik in Berlin Gedanken macht darüber, wie man die Unabhängigkeit des Bundesverfassungsgerichts in der Verfassung selbst auch auf Dauer sichern kann.
Ja, das hat Frau Professor König bei meinen Kollegen im Einspruch-Podcast gesagt. Deshalb auch an dieser Stelle der Hinweis für alle, die das interessiert, auch dort mal in die aktuelle Sendung reinzuhören. Ein spannendes Gespräch mit dem ehemaligen Ministerpräsidenten Roland Koch und ihr eben über die Frage, wie politisch eigentlich auch das Bundesverfassungsgericht ist. Aber wir machen jetzt hier weiter, Herr Professor Hufen. Und ich würde natürlich gern von Ihnen wissen, was halten Sie denn von einer solchen Grundgesetzänderung? Sehen Sie das ähnlich positiv wie Doris König?
Ich sehe das genauso und ich denke auch die Mehrzahl meiner Kolleginnen und Kollegen, die diese Lücke erkannt haben. Man muss nur sehr vorsichtig sein mit dem, was man in die Verfassung dann aufnimmt. Wenn man mit Zweidrittelmehrheit im Bundestag und Bundesrat hier die Verfassung ändert, dann bedeutet das ja auch, dass das erstmal festgeschrieben ist, dass ein solches Verfahren dann auch nicht mehr geändert werden kann, ohne dass die Zweidrittelmehrheit erreicht ist. Und das gäbe wiederum, so paradox es klingt, der AfD die Möglichkeit, wenn sie nur ein Drittel hätte, also nicht mal die absolute Mehrheit oder die Mehrheit, nur ein Drittel der Stimmen im Bundestag hätte, könnte sie jede Verfassungsänderung blockieren. Und damit auch wieder die Wahl der Bundesverfassungsrichter wäre dann selbst auf Verfassungsebene blockiert. Deswegen muss man hier sehr differenziert regeln. Man sollte die Regeln über die Verfassungsrichterwahl anpassen. Man sollte vor Blockaden sichern. Man sollte also die Möglichkeit schaffen, dass wenn eine Partei, die ein Drittel im Bundesrat oder im Bundestag hat, die Richterwahl blockiert, dass dann jeweils das andere Bundesorgan an die Stelle tritt. Das scheint mir ein sehr vernünftiger Hinweis. Denn nach dem derzeitigen Recht ist es ja so, dass der Bundesrat und der Bundestag jeweils die Hälfte der Verfassungsrichter mit Zweidrittelmehrheit wählt. Und wenn das in einem der beiden Organe blockiert wird, dann wäre es durchaus legitim, dass dann das andere Organ wählt. Also wenn zum Beispiel im Bundestag keine Mehrheit mehr zustande kommen würde, dass dann nach einer gewissen Karenzzeit der Bundesrat wählen könnte. Im äußersten Notfall könnte man auch eine Stufe einrichten, dass die ja ihrerseits demokratisch legitimierten Richter selbst, jedenfalls im Notfall, ein Selbstergänzungsrecht erhalten, dass also das Bundesverfassungsgericht sich selbst ergänzen könnte. Aber das ist sehr umstritten und wäre sicherlich nur die letzte Stufe.
Also alles auch sehr komplex. Sie haben ja Polen schon angesprochen, was allen vor Augen steht als Beispiel, als Negativbeispiel, was passieren kann, wenn Autokraten eben die Gerichte systematisch schwächen. Was ist denn da in Ihren Augen die wichtigste Lektion, die man aus Polen ziehen kann?
Also, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Die wichtigste Lektion ist, dass es nicht möglich sein sollte, dass eine populistische Partei, sei es mit einfacher, sei es mit Zweidrittelmehrheit, grundlegende Institutionen des Verfassungslebens über den Haufen werfen kann. Das ist ja passiert. Im Übrigen, es ist auch daran zu erinnern, wenn wir wieder auf 33 zurückkommen, damals hat es ja gereicht, dass der Reichspräsident den Reichskanzler ernannt hat und der dann den Reichsinnenminister und der hatte einen Goebbels als Propagandaminister, einen Putsch in Deutschland oder auch einen Übergang wie in Polen, der würde in Deutschland voraussetzen, dass 16 Bundesländer entsprechend umgedreht werden müssten oder dass 16 ARD-Anstalten oder renommierte Zeitschriften umgedreht werden müssten. Das wäre alles nicht so einfach. Aber generell gilt, Präsidialdemokratien sind sehr viel gefährdeter, in die Diktatur abzurutschen, als ein so komplexes System, wie wir haben, das zwar lästig ist und Koalitionen immer wieder erfordert, aber eben die Stellung eines so starken Präsidenten wie in Polen oder auch in Ungarn verhindert. Also das ist auch da wieder eine Absicherung aufgrund der Erfahrung der Weimarer Republik.
Was Juristen ja jetzt ebenfalls heftig diskutieren, ist ein Parteiverbotsverfahren. Was halten Sie denn davon?
Also das Parteiverbotsverfahren ist ja sozusagen die Quintessenz der streitbaren Demokratie. Aber im NPD-Verfahren hat der damalige Vorsitzende und Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Horst Kuhle, sehr richtig gesagt, das Parteiverbotsverfahren ist sozusagen die Ultima Ratio, ein ganz scharfes Schwert, mit dem man also auch sehr viel Unheil anrichten kann. Generell bedeutet streitbare Demokratie, dass streitbare Demokratie auch streitende Demokratie sein kann. Und das Parteiverbotsverfahren ist ganz sicherlich nicht geeignet, um Entwicklungen zu stoppen, die, also etwa, die, wo das Verbot dann als solches unverhältnismäßig wäre. Und deshalb hat das Gericht ja gesagt, es reicht nicht, wenn eine Partei verfassungsfeindlich ist. Es reicht nicht mal, wenn sie aggressiv kämpferisch gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung vorgeht. Es ist sogar noch erforderlich, dass eine reale Gefahr besteht. Und ob das im Moment der Fall ist bereits, das wage ich doch sehr zu bezweifeln. Und wenn man hört, dass zum Beispiel jetzt auf EU-Ebene oder in einzelnen Ländern bereits einem Menschen wie Farage oder auch einem ungarischen Präsidenten die Redefreiheit beschnitten wird, da sieht man, dass der Schuss auch sehr schnell nach hinten losgehen kann und wir eine Einschränkung der Demokratie bekommen zum Schutz der Demokratie, und das tut nie gut.
Ja, und das könnte ja auch wirklich die AfD dann als Propagandaerfolg für sich verbuchen, wenn das eben misslingt. Also da sollte man sich wahrscheinlich schon sehr sicher sein, wenn man das macht. Im Moment steht ja Björn Höcke vor Gericht selbst in Halle wegen einer verbotenen SA-Losung, die er verwandt hat. Wir haben darüber schon zu Beginn kurz mit meinem Kollegen Wehner gesprochen, der den Prozess begleitet. Wie hoch schätzen Sie denn die Chancen ein, dass Höcke tatsächlich da zu einer Strafe verurteilt wird und ihm möglicherweise sogar das passive Wahlrecht entzogen wird, er also nicht als Spitzenkandidat antreten könnte in Thüringen?
Als Verfassungsrechtler würde ich es niemals wagen, über den Ausgang eines Strafprozesses irgendwelche Spekulationen zu machen. Aber als Verfassungsrechtler sehe ich diesen Prozess als sehr problematisch an. Einmal Höcke jetzt auf dieser Ebene anzugehen, das macht ihn zum Märtyrer, das macht ihn eher noch populärer. Und ich weiß nicht, ob man da Tests gemacht hat, wie viel, selbst ein Historiker, nicht, wie viel Prozent der Bevölkerung wohl wissen, dass dieser Spruch Alles für Deutschland eine SA-Losung war und damit verboten ist. Da gibt es sehr viel drastischere Äußerungen von Höcke, die vielleicht den Tatbestand der Volksverhetzung erfüllen. Also von dem Prozess halte ich sehr wenig. Im Übrigen muss man ja insgesamt sagen, man sollte lieber die Probleme angehen und die Probleme lösen, die diese Partei aufgreift, wo die AfD dann selbst sehr schnell und besser bekämpft werden kann, als wenn man sie nur zum Märtyrern macht. Denn es gibt einen schönen Spruch, der heißt, wer Leute an die Ränder drängt oder wer gar die Mehrheit an die Ränder drängt, der macht die Ränder immer breiter und die Mitte immer schmaler. Und das sollte man auch bedenken. Also ich finde, auf politischen Wege die AfD zu bekämpfen, ist immer noch die beste Möglichkeit.
Also die AfD lieber politisch stellen, dafür plädiert der Staatsrechtler Friedhelm Hufen. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich danke Ihnen auch.
Ja, die auf Gewaltenteilung beruhende, wehrhafte Demokratie, die die Mütter und Väter des Grundgesetzes als Lehre aus Weimar geschaffen haben, kann ihren Feinden durchaus etwas entgegensetzen. Aber am Ende, da sind sich wohl alle einig, kann nur eine demokratische Gesellschaft die Demokratie schützen. Schreiben Sie uns gern, was Sie dazu denken, wie immer an podcast@faz.de. Ich hänge Ihnen den Artikel von Professor Hufen in die Shownotes und auch die erwähnte Erwiderung aus Thüringen. Nächste Woche geht es hier dann weiter mit einem Blick auf die Kriege in der Welt. Wir schauen nach Iran, nach Russland und in die USA. Also, bis dahin, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.